Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und mir gegenüber sitzt der Marc. Hallo, willkommen.
Hallo auch von meiner Seite.
Stell dich ganz kurz den Zuhörern und Zuhörer vor, bevor wir über Connected Hydraulics sprechen.
Ja, mache ich gerne. Also in der Geschäftseinheit Business Unit Industriehydraulik leite ich die Entwicklung und bin in der Funktion auch Teil unserer Geschäftsleitung.
Und was hast du mal gelernt ursprünglich, bevor du diese Business Unit leitest?
Ich hatte mal Verfahrenstechnik oder Energie- und Verfahrenstechnik studiert, dann in der Produktionstechnik promoviert und bin von dort in die Hydraulik gekommen. Erst zu einem großen Wettbewerber von Bosch Rexroth und jetzt seit 6 Jahren in der Funktion als Entwicklungsleiter Industriehydraulik.
Sehr schön. Wir wollen über Connected Hydraulics sprechen. Sag mal, du machst jetzt schon viele Jahre Hydraulik, so sexy ist es nicht, oder?
Das ist leider eine gewisse Meinung, die sich etabliert hat und da kämpfen wir mit aller Kraft dagegen, können das auch unterlegen, dass das nicht so ist.
Was ist denn so sexy an Hydraulik?
Also die Hydraulik als Technologie hat physikalische Vorteile, die keine andere Technologie erreichen kann. Und wenn ich die mal aufzählen darf, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, möchte ich anfangen mit dem linearen Abtrieb, dem klassischen Hydraulikzylinder. Es gibt keine Technologie, die lineare Bewegung erzeugen kann. In solcher Kraftdichte und in solcher Leistungsfähigkeit wie die Hydraulik.
Und Präzision.
Und Präzision. Natürlich gibt es auch elektromechanische Lösungen, pneumatische Lösungen, die haben alle ihre Daseinsberechtigung am Markt. Wenn es aber gerade zu größeren Kräften geht, zu höheren Geschwindigkeiten und die Präzision, wie du gesagt hast, ist der lineare Abtrieb der Hydraulik doch unschlagbar.
Okay, also eins. Was spricht noch dafür?
Grundsätzlich eine sehr robuste Technologie. Wir sind in verschiedenen Märkten unterwegs und die Robustheit wird immer als eine der Vorteile der Hydraulik, auch verbunden mit der Lebensdauer, genannt.
Hast du noch einen dritten?
Ich habe sogar noch mehr als drei, aber jetzt nochmal drei nehmen wir mal.
Wenn ich dich nachts wach mache, ist die ersten drei, die du mir sagst.
Die Leistungsverzweigung. Ich habe ein Zentralaggregat und kann aus dem Zentralaggregat viele Abtriebe speisen. Wenn ich es mit der Elektromechanik vergleiche, brauche ich bei jedem Abtrieb dort einen eigenen Elektromotor. Bei der Hydraulik reicht mir ein zentraler Elektromotor, ein zentrales Hydraulikaggregat und kann von dort aus verschiedene Abtriebe, linear wie besprochen, aber auch rotatorische Abtriebe, sogenannte Hydraulikmotoren, ansteuern und habe dadurch eine hohe Flexibilität, kann Platz sparen und kann auch Energie sparen. Das war jetzt so dritter Vorteil.
Sehr schön. Jetzt hast du die Vorteile zusammengefasst. Warum ist dieses Image da?
Es ist eine Technologie, die schon lange am Markt ist. Sie hatte in der Vergangenheit sicherlich mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen. Der hat immer so ölige Anlagen im
Keller.
Kopf, die irgendwo im Keller versteckt sind. Das ist aber nicht die Hydraulik, wie sie heute ist, die moderne Hydraulik. Die moderne Hydraulik verknüpft die genannten Vorteile, die ich noch weiterführen könnte, der Hydraulik mit den Vorteilen der Elektromechanik. Eine elektrische Anlage lässt sich beispielsweise sehr gut regeln. Sie lässt sich sehr gut in Betrieb nehmen. Und wenn ich diese beiden Vorteile, die Vorteile der beiden Welten verbinde, dann komme ich zur Connected Hydraulic und der Zukunftsfähigkeit einer kombinierten Technologie, die meiner Ansicht nach unschlagbar ist und vielfältige Anwendungen am Markt bietet.
Was sind das für Anwendungen? Lass mal auf die Anwendung gehen, diese Connected Hydraulics.
Lass uns mal mit klassischen Anwendungen anfangen. Dort, wo ich diese Vorteile, die
da
ich
ist noch nicht connected.
Man kann die natürlich auch weiterentwickeln und connecten. Also connecten, kleine Exkursion des Connecten. Es bezieht sich ja nicht nur darauf, dass ich die Hydraulik mit der Elektromechanik connecte, sondern auch mit dem Internet of Things connecte, dass ich sie mit dem Kunden connecte, um die Kundenmehrwerte herauszustellen. Unser Connected Hydraulics hat ja mehrere Aspekte. Aber zu den Anwendungen. Da möchte ich in der Gesamthydraulik erstmal aufteilen zwischen Mobilhydraulik und Industriehydraulik. Mhm. Vom Gesamtmarkt, ich würde den mal als 30 Milliarden Euro groß einschätzen und wachsend, können wir vielleicht gleich noch 2, 3 Worte zu verlieren, etwa hälftig weltweit Mobilhydraulik und Industrie- oder Stationärhydraulik. Die Grenze ist hier und da fließend. Nehmen wir mal eine Marineanwendung, ist sicherlich beweglich, bei uns aber zur Stationär- oder zur Industriehydraulik zu zählen. Grundsätzlich kann man sagen, überall wo Räder dran sind, ist mobil und wo keine Räder dran sind, ist die Industriehydraulik.
Und die Industrie ist sehr heterogen, oder? Wir haben Spritzgussmaschinen, wir haben Werkzeugmaschinen, sehr heterogenes Feld.
Richtig, wenn ich jetzt wieder mit der Mobilhydraulik vergleiche, ist die Industriehydraulik sogar deutlich heterogener, vielfältigere Anwendung, auch herausfordernd, weil das die Produktvielfalt komplex macht und auch unsere Kunden sehr vielfältig, unsere Anwendungen und Märkte sehr vielfältig sind. Und du sagtest ja schon, eine große Anwendung ist der Kunststoffspritzguss. Dann Pressen, Metallurgie.
Die klassischen, ne?
Das sind die klassischen, genau. Vielleicht Tunnelboring, also die Tunnelfertigung genannt, als klassische Möglichkeiten. Also auch wieder da, ich habe große Kräfte, die Robustheit ist wichtig, die lange Lebensdauer oder Stahlwerke, das ist die Lebensdauer sicherlich entscheidend oder auch die Leistungsverzweigung durch die vielfältigen hydraulischen Anwendungen.
Und wo wächst der Markt? Du sagst, er wächst. Wo siehst du Wachstum in der Hydraulik?
Also neben den klassischen Märkten, die wachsen, kommen auch neue Märkte dazu. Also nehmen wir Windkraft, nehmen wir...
Was macht ihr bei der Windkraft? Wo sitzt da die Hydraulik?
Die sitzt direkt oben im Turm, beispielsweise zur Blattverstellung, Pitch Control für die Schmierung, für die Turmdrehwerke. Das wird vielfältig hydraulisch gelöst. Und das Wind wachsender Markt ist glaube ich...
Außer in Bayern?
Ja, gut, Bayern schwierig, ja. Aber ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja.
Weitere Zukunftsanwendung, Wasserstoff. Wasserstoffverdichtung, auch hydraulisch, ist auch in aller Munde. Oder Elektromobilität. Gut, wir sind jetzt keine Elektromobilisten, aber wir liefern Komponenten für Maschinen und Anlagen, die Elektrofahrzeuge fertigen. Druckguss beispielsweise oder auch Tiefziehen. Und geht um Leichtbau und diese Komponenten werden hydraulisch hergestellt, also auch wachsend. Und wenn diese Märkte wachsen sind, werden Maschinen und Anlagen dafür benötigt und die benötigen wiederum unsere hydraulischen Komponente, die wir auch gerne zuliefern.
Wachsen jetzt diese traditionellen Bereiche auch noch oder bleiben die auf einem Niveau und du siehst vor allem das Wachstum in den neuen Märkten, Wasserstoff, E-Mobilität, Windkraft?
Also ich sehe... Auch die klassischen Märkte wachsen. Jetzt muss man, wo zieht man die Linie zwischen einem klassischen und einem neuen Markt? Aber insgesamt mit Gesamtwirtschaftswachstum wachsen auch klassische Märkte wie Pressen oder Kunststoff, Spritzgussmaschinen mit. Aber on top, obendrauf, kommen eben diese neuen Anwendungen, die nochmal die Anwendungsvielfalt der Hydraulik zeigt oder der Elektrohydraulik in dem Fall.
Ist denn die Hydraulik aus deiner Sicht auserzählt physikalisch?
Auf gar keinen Fall.
Wo gibt es denn noch physikalisch was zu tun?
Ich habe jetzt viel von Vorteilen gesprochen.
Ja.
Wenn wir die Herausforderungen der Hydraulik mal zusammenfassen, spreche ich gerne von drei Ls. L1, Leistung. Damit meine ich hauptsächlich Energieeffizienz. Das kommt daher, ich muss ja eine zusätzliche Wandlung vornehmen. Ich habe einen Elektromotor, der wandelt dann in Hydraulik und die Hydraulik dann in die Mechanik.
Genau.
Also habe ich wiederum Wandlungsverluste, die Energieeffizienzthemen nach sich ziehen können. L1.
Was kann man da tun?
Auch wieder die Stärke mit der Elektromechanik verknüpfen, dass wir beispielsweise von klassischer Verdrängersteuerung, das heißt, ich regle meinen hydraulischen Volumenstrom über Ventile und drossel immer was weg, ist per se eine Art der Energievernichtung, viel mehr mit Verdrängersteuerungen arbeite. Das heißt, ich drehe meinen Elektromotor, der meine Hydraulikpumpe antreibt, drehzahlvariabel und fördere damit nur so viel Volumenstrom, wie ich tatsächlich brauche. Gleichzeitig kann ich auch die Drehzahl absenken. Wie im Auto die Start-Stopp-Automatik kann ich auch an einer Maschine oder in einer Anlage tun und damit deutliche Energieeffizienzvorteile erreichen vom oberen zweistelligen Prozentbereich. Hängt immer von der Anlagenauslegung ab, aber da ist unheimlich viel möglich.
Und das ist noch nicht State of the Art?
Das ist bei guten Kunden etabliert, aber man kann da immer noch mehr rausholen. Elektromotoren drehen schneller.
Ja.
Die Pumpe muss auch dann in der Lage sein, mit den höheren Drehzahlen umgehen zu können. Und damit kann ich dann wiederum den nächsten Schritt erreichen. Also das ist noch nicht auserzählt. Da geht es auch mit höher, schneller weiter. Und gerade Energieeffizienz ist ein Thema, was uns immer mehr beschäftigen wird. Nicht nur, weil die Primärenergien teurer werden, sondern auch aus Gründen der sehr wichtigen Umweltschutzes und damit mit unseren umwelt- und energiefreundlicheren Anlagen können wir uns dann auch vom Wettbewerb differenzieren.
Okay, L1, L2.
L2 steht für Geräusch.
Lautstärke.
Richtig, das L, Lautstärke. Ich habe in der Hydraulik bewegliche Teile, das brauche ich auch. Ich habe ja hydrostatische Verdränger, das heißt, je nachdem, was für eine Form der Hydraulik ich habe, habe ich immer irgendwelche Kammern, das können kleine Kolben sein, das können aber auch Zahnräder sein, die ich verdichte und damit Volumen rauspresse und dann wiederum entlaste. Also ich kriege eine Pulsation im System. Die Pulsation in dem System regt das Werkzeug oder regt die Maschine zum Schwingen an und das Schwingen wird als Luftschall wiederum übertragen, was ich höre.
Aber ist das so extrem?
Man hört das schon. Also nimm mal ein Beispiel Flugzeughydraulik. Sind wir jetzt nicht unterwegs im Bereich der Flugzeughydraulik, aber das ist so ein schönes Beispiel. Kurz nach dem Start oder vor der Landung hört man immer so ein Fiepen.
Ja, genau.
Und das ist tatsächlich das hydraulische Fahrwerk oder das Fahrwerk, was hydraulisch eingefahren oder ausgefahren wird. Und dann kann man schon mal hören, dass es jetzt kein angenehmes Geräusch ist. Also das Geräusch mit der Hydraulik, es ist damit verbunden, aber wir arbeiten natürlich dran, das zu reduzieren.
Okay.
Dann gibt es aktive und passive Maßnahmen, also aktive Maßnahmen beispielsweise, die Maschinen so auszulegen, dass sie nicht so schwingungsanfällig sind, dass wir nicht in unangenehme Eigenfrequenzbereiche kommen, sondern das vorher simulieren und analysieren, wie wir eine Maschine mit den hydraulischen Komponenten auslegen müssen, um die Geräuschabstrahlung von vornherein zu reduzieren oder klein zu halten.
Aber mal ganz ehrlich, jetzt unter uns, mehr Musik ist doch beim Energieeffizienzthema, oder? Oder ist das wirklich ein Pain bei eurem Kunden?
Das ist schon ein Pain bei unserem Kunden, wo wir uns auch mit von
weil anderen... Weil die BG kommt und weil die Kopfhörer... Ja,
das ist einfach unangenehm, wenn die Mitarbeiter nicht mehr an einer hydraulischen Maschine arbeiten wollen, weil es einfach ein unangenehmes Geräusch hat, dann wird so eine Maschine auch nicht mehr gekauft werden und wir werden unsere Komponenten auch nicht verkaufen. Das ist schon ein Thema. Oder auch im Betrieb, wenn sich dann andere davon gestört fühlen, jetzt unabhängig sogar vom Arbeitsschutz, der über allem steht, dass dann das zum Nachteil kommt. Und es ist ein vielleicht unterschätzt, so wie du es auch gerade sagst, aber ich halte es für einen sehr wichtigen Punkt, wo wir unterwegs sind.
Und was macht ihr dann da? Wie kann man das lösen?
Also neben diesen Auslegungsthemen, die ich gerade erwähnt habe, ist dann immer noch mit Sekundärmaßnahmen, Dämmplatten, Polymerbetonfundamente etc. möglich, Geräusch zu reduzieren. Aber neben dem eigentlichen Geräusch, also dem Schalldruck oder dem Schallleistungspegel, geht es ja auch darum, das Geräusch, und jetzt wird es vielleicht etwas exotisch, angenehm zu gestalten. Es gibt ja, es gibt ja unangenehmes Geräusch, Fiepen beim Fahrwerk vom Flugzeug. Es gibt auch angenehme Geräusche, wie man Musik nennen kann. Aber
und da gibt es auch unangenehmes.
Das ist Geschmackssache.
Genau.
Aber grundsätzlich ist die Geschmackssache eine Meinung von vieler. Und ob ein Geräusch angenehm oder unangenehm ist, wird mit sogenannten Jury-Tests ermittelt. Da werden Menschen befragt, war dieses Geräusch...
Ihr ladet Leute ein und dann...
Das wird online gemacht, ist jetzt auch nicht in der Hydraulik spezifisch.
Ja, gibt es auch
andere Felder im Fahrzeugbau oder Elektrofahrrädern.
Ist auch immer beim Elektromotor ist auch manchmal unangenehm.
Es ist das Gleiche. Es sind bewegte Teile. Bewegte Teile regen zur Schwingung an und das hört man dann. Jedenfalls zurück zu den Jury-Tests. Also es wird bewertet, ob ein Geräusch angenehm ist oder nicht. Und hier hatten wir mit unserem Mutterkonzern Bosch ein größeres Projekt, diese Jury-Tests KI-unterstützt loslaufen zu lassen, dass man praktisch auf Knopfdruck bewerten kann, ist ein Geräusch angenehm oder nicht angenehm. Und wir versuchen unsere Entwicklungen jetzt so zu gestalten, dass wir angenehme Geräusche erzeugen. Also Geräusche nicht ganz vermeidbar, aber wenn sie schon nicht vermeidbar oder dämmbar sind, dann machen wir sie zumindest angenehm und nicht störend.
Angenehm?
Auch wieder durch das Design. Also, dass ich gucke, in welchen Frequenzen die Schwingungen vorkommen und da versuche ich es in Bereiche zu steuern, die für das menschliche Ohr angenehmer ist. Also beispielsweise niedrige Frequenzen als jetzt so ein hochfrequentes Fiepen.
Okay, abgefahren.
Das ist schon ein bisschen abgefahren, das ist richtig.
Warum macht die Flugzeugindustrie das nicht?
Kann ich gar nicht genau sagen. Ist nicht mein Heimatgebiet. Also die werden sehr viel Geräuschdesign auch machen.
Ob man will die Kabine auch, ja immer leiser richtig, machen.
Natürlich. Ne? Ob die jetzt auch KI einsetzen, um ihre Jury-Tests zu machen, kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann da gerne mal Kontakte vermitteln. Das war schon ein tolles Projekt, was wir gemacht haben.
Dritter Punkt.
Das dritte L steht für Leckage. Hatten wir ja vorhin drüber gesprochen, warum der Ruf der Hydraulik vielleicht nicht so gut ist, wenn es zur Leckage kommt und dann so ein dunkle, mit Partikeln versetzte Flüssigkeit irgendwo raustropft, ist das sicher nicht schön bis hin zu inakzeptabel, je nach der Anwendung. Gut, Leckage selber ist ein Thema auch der Dichtungstechnik. Und da ist die Entwicklung auch so weit gegangen, also bei einer richtigen Anwendung, wo es jetzt nicht so durch irgendeine Fremdanwendung, dass jemand über einen Schlauch fährt oder sowas, zu einer Havarie kommt, kommt so eine Leckage kaum noch vor. Von daher möchte ich das L, Leckage, mal auf die Fluide erweitern.
Ja, okay. Das ist ja auch umstritten, ne? Mineralöl.
Also Fluid brauche ich in der Hydraulik aus mehreren Gründen. Das Klassische ist die Leistungsübertragung. Es ist tatsächlich ein Konstruktionselement, wie ich Leistung übertragen kann. Wird leider häufig etwas stiefmütterlich behandelt, aber es sollte richtig als Konstruktionselement betrachtet werden. Neben der Leistungsübertragung habe ich noch so klassische Notwendigkeiten der Fluide, Wärmeabfuhr, Partikelabfuhr, Korrosionsschutz, Schmierstoff, das bringt das Hydraulikfluid auch alles mit. Und was tatsächlich großteils verwendet wird, ist Mineralöl. Mit allen Vor- und Nachteilen. Also Mineralöl ist per se jetzt nicht schlecht. Es hat auch von den genannten Eigenschaften viele Vorteile. Aber es ist eben biologisch nicht abbaubar. Es ist brennbar. Und es ist nicht umwelt- oder lebensmittelverträglich. Und da sind wir auch mit Partnern dabei, alternative Fluide zu qualifizieren, unsere Komponenten dafür zu qualifizieren. Eine alternative Fluide sind Fluide, die eben diese Nachteile nicht haben. Das wären biologisch abbaubare Fluide oder nicht brennbare bzw. schwer entflammbare Fluide.
Wo brauche ich die? Lass mal.
Na, nehmen wir, ich hatte vorhin als klassische Anwendung auch Metallurgie oder Druckguss genannt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe flüssiges Metall und daneben eine brennbare Flüssigkeit. Klar, die ist in Rohren oder Schläuchen, aber ich habe da auch eine gewisse Brandgefahr. Da ist es teilweise je nach Region sogar vom Gesetzgeber verboten, brennbare Flüssigkeiten einzusetzen. Also hier nutzen wir schwer entflammbare Flüssigkeiten. Ein Beispiel für die schwer Entflammbarkeit.
Okay. Biologisch abbaubar?
Biologisch abbaubar. Entweder in Bereichen, wo ich in Umweltschutzbereichen unterwegs bin, wo ich einfach kein Mineralöl nutzen darf, jetzt auch bei bestimmten Agrarmaschinen. Und bei mir in der Industriehydraulik nehmen wir mal auch ein interessantes Beispiel einer Fischstäbchenpresse.
Mhm.
Presse, Bild, jetzt ja, nicht immer ja. Nur Metall, ich ja. Kann auch Lebensmittel pressen oder Lebensmittelverpackungsindustrie. Auch da möchte ich keine Mineralöle, sondern biologisch abbaubare oder lebensmittelechte Fluide, es gibt da eine eigene Klasse für, verwenden und damit meine Anlage betreiben, dass in dem unwahrscheinlichen Fall einer Leckage oder Havarie ich zumindest kein Mineralöl ausschütte.
Und dann kommt noch das ganze Thema Digitalisierung dazu, was auch eine Herausforderung für euch ist. Dafür machen wir einen eigenen Podcast.
Richtig.
Wenn du jetzt mal auf dein Team schaust und Digitalisierung, und jetzt kommt ihr aus der traditionellen Hydraulik, wie schwer fällt euch das, beide Welten zusammenzubringen?
Also erstmal ist es nicht nur in der Hydraulik, sondern im gesamten Maschinen- und Anlagenbau eine Herausforderung bzw. eine Chance. Mit reiner Hardware und Elektronik werde ich mich in Zukunft schwer noch differenzieren können. Also möchte ich mittels Software oder mittels Digitalisierung, da kommt ja noch ein separater Podcast zu, also werde ich jetzt nicht so ins Detail einsteigen, Mehrwerte schaffen, die entweder meine eigene Effizienz verbessern, also dass ich schneller werde, oder dass meine Kunden schneller werden entlang der Prozesskette, beispielsweise im Engineering oder der Inbetriebnahme. Oder ich schaffe mit der Digitalisierung gänzlich neue Services oder neue Geschäftsmodelle, wie Predictive Maintenance zum Beispiel oder im Bereich des Services, dass ich über Assistenzsysteme dem Kunden digitale Mehrwerte bieten kann, wie Ersatzteilmanagement, wie Zertifizierung, wie Zeichnungen zu dem Produkt, dass er es einfach hat, die Hydraulik zu nutzen oder wenn er zum Ausfall kommt, auch sofort das Ersatzteil bereitbestellt bekommen kann.
Du bist auch mit Studenten öfters zusammen. Gib mir am Ende einen Satz mit, wie überzeugst du die, dass die in die Hydraulik gehen sollen?
So ein Satz ist tatsächlich schwierig.
Zwei.
Die Hydraulik ist ein wachsender, moderat wachsender, aber zukunftssicherer Markt, die durch technologische Weiterentwicklung unendliche zukunftssichere Möglichkeiten bietet.
Okay, oder wir brauchen euch einfach, um die Hydraulik noch besser zu machen.
Ja, das ja dann schon, das brauchen wir auch, aber ich muss ja erstmal motivieren, bei der Stange zu bleiben und nicht wie deine Anfangssätze, wieso brauche ich über Hydraulik überhaupt noch, ist doch überhaupt keine sexy Technologie. Und über diese Zahlen, Daten, Fakten versuche ich dann die Studenten auch zu überzeugen und auch Beispiele zu nennen, von hin den klassischen Anwendungen über Wasserstoff und Wind, also Elektromobilität, diese Zukunftsthemen, bis hin zu Kühlaggregaten für Quantencomputer, die wir tatsächlich hydraulisch antreiben. Das ist jetzt eine extrem exotische Anwendung, die sicherlich die wenigsten kennen.
Das wird ja immer kleinteiliger, ne? Früher war ja, okay, Maschinenbau, zack, jetzt musst du dich mit Quantencomputing auseinandersetzen und dein Domänenwissen ja auch in dem Bereich aufbauen ein bisschen, oder?
Weißt du, das ist gerade wieder diese Vielschichtigkeit der Hydraulik und auch unser breites Portfolio. Und das reicht von Füllventilen, die tonnenschwer sind, bis zu wirklich fingergroßen kleinen Produkten, die ich über die Kombination zu verschiedenen Anlagen formen kann und kann eben dann von A bis B Themen erreichen und das macht es ja auch so spannend.
Ja, und aber das ist doch noch eine Herausforderung, auch in der Skalierbarkeit, oder?
Na klar.
Also kleinteilige Quanten oder Tunnelbohrmaschinen.
Wir gehen ja nicht direkt in die Quanten oder klar. In die Atome
aber,
rein.
Ja, ja, aber Quantentechnologie, ich meine, das Ding ist nicht groß wahrscheinlich.
Ja, oder? Genau. Also wir liefern ja hydraulische Pumpaggregate für Helium. Und das Helium brauche ich als Kühlmittel für die Sub-4K Quantencomputer-Kühlung. Und da sind jetzt auch hydraulische Komponenten in der Komplexität, wie ich sie gerade erwähnt hatte, vorhanden.
Marc, vielen herzlichen Dank für den Einblick in die Welt der Hydraulik. Wir haben viel gelernt. Hydraulik ist sexy und wir brauchen Leute, die die Hydraulik-Herausforderungen der Zukunft bearbeiten. Vielen Dank.
In jedem Falle, danke meinerseits.